Kapitel 9, algorithmische Geometrie. Na, und das Thema, was wir behandeln hier so als Beispiel, sind kürzeste Abstände. Und vielleicht noch ein weiteres, ne, ich muss mal gucken, sozusagen, wie weit ich mit der Vorlesung noch komme. Vielleicht Überblick eben zur algorithmischen Geometrie. Also es ist ein Teilgebiet der Informatik, in dem es um die algorithmische Komplexität elementarer geometrischer Probleme geht. Ne, und elementare geometrische Probleme sind Dinge, dass Sie mal, sagen wir mal, Sie haben jetzt irgendwie ein Koordinatensystem oder sind Linien drin, ne, und Sie wollen mal gucken, gibt es da zwei Linien, die kreuzen sich. Ja, und das Typische bei diesen geometrischen Problemen ist immer, wenn Sie drauf gucken, sehen Sie es sofort. Ne? Also Sie selber können praktisch in konstanter Zeit solche Aussagen treffen. Ne? Und für einen Computer ist es immer ziemlich aufwendig. Da brauchen Sie geschickte Datenstrukturen und müssen dann irgendwie sich geschickte Paradigmen auch überlegen, um da rauszukriegen, die entsprechende Problemlösung. Und so ein typisches elementares geometrisches Problem ist eben das sogenannte Closest Points Problem, ne, oder das Problem der kürzesten Abstände. Also Sie haben da so hingeworfen eine Reihe von Punkten im zweidimensionalen Koordinatensystem, oder Sie können sich das eigentlich auch in beliebigen Dimensionen vorstellen. Also im n-dimensionalen Raum haben Sie n-dimensionale Punkte liegen und Sie wollen einfach feststellen, welche zwei haben da den kürzesten Abstand. Naja, gut, jetzt habe ich gerade eben gesagt, also durch genaues Hingucken sehen Sie es meist gleich sofort. Ne? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie zufällig ziemlich ähnlich die hier hingelegt. Ne? Ich weiß gar nicht, welches der kürzeste wäre, der vielleicht, ne? Oder irgendein anderer, keine Ahnung. Also dies ist ein typisches Beispiel, was Sie verwenden können. Oder hier vielleicht der. Ne? Naja, auf jeden Fall, Sie suchen also die zwei Punkte, die den kürzesten Abstand haben. Und eine typische Anwendung für dieses Problem können Sie bei der Radarbeobachtung feststellen. Ne? Also wenn früher die Fluglotsen, ich weiß nicht, wie die das heute machen, also früher guckten die auf so einen Radarschirm, ne, und haben da zweidimensional irgendwie ihr dreidimensionales, die dreidimensionalen Flugbewegungen. Ja, und dann haben sie eben noch Abstände zum Tower, ne, und Abstände zwischen den Flugzeugen kriegen Sie vielleicht auch noch angezeigt. Na, und eine Reihe weiterer Informationen. So, und Sie würden sich gerne wünschen, jetzt sind diese sogar noch dynamische Objekte, wir haben hier praktisch nur eine statisch Punkte in der Ebene verteilt. Sie würden sich jetzt wünschen, dass praktisch der Computer algorithmisch eben sehr schnell nachhält, wenn irgendwo mal so ein kürzester Abstand unterstritten ist zwischen zwei Flugzeugen. Ne? Dann kriegen Sie sofort ein Warnsignal. So, und dynamisch ist es sicherlich noch schwieriger als statisch, aber statisch ist es auch schon nicht ganz so einfach. Der Algorithmus ist eigentlich recht pfiffig, aber man muss dann bei der Implementierung ein bisschen nachdenken, um den wirklich effizient hinzubekommen. Und die Problemstellung hier nochmal wie folgt. Also, N-Punkte sind gegeben in der Ebene durch Koordinaten x, y, y. Und wir bestimmen zwei Punkte x, j, y, j und x, k, y, k, ne, sodass der Abstand zwischen x, j und x, k kleiner ist als der Abstand zwischen zwei beliebigen anderen Punkten x, b, y, p und x, q, y, q. Ne, das ist also die formale Definition nochmal. Es werden die zwei Punkte gesucht, deren Abstand von allen Abständen, die da existieren, der kleinste ist. So, und jetzt kann man Abstand unterschiedlich definieren. Ich weiß nicht, ob Sie das in Analysis oder in Mathematik irgendwie gemacht haben. Ne? Sie können Abstände definieren in der normalen euklidischen Metrik, so wie es da unten ist. Ne? Aber man kann auch andere Abstandsdefinitionen haben. Der Abstand, der da unten ist, ist der, den Sie üblicherweise haben. Ne? Also zwei Punkte mit den Koordinaten sind so weit weg. Ne? Dann machen Sie hier dies mit, da unten ist der Pythagoras drin, ne? Dann berechnen Sie den Abstand eben praktisch über dieses Dreieck dort. Ja. Das ist also die euklidische Metrik. Und dann gibt es noch eine Metrik, die nennt sich intelligenterweise Manhattan-Metrik. Ne, Manhattan. Deswegen, weil in Manhattan die Straßenzüge ja alle rechtwinklig sind. Ne, und ungefähr sind die Blocks auch alle gleich groß. Also sie haben praktisch ein richtiges Raster. Ja, und wenn sie in Manhattan von A nach B wollen, ne, dann ist ihr Weg ja nicht der Weg, die Luftlinie A nach B, sondern sie müssen sich irgendwie so zickzack in diesen Straßen von A nach B bewegen. Ja, und da ist eben die Abstandseigenschaft A nach B. Das heißt, in Manhattan ist der Abstand von A nach B der Weg so. Ne? Das heißt also, wenn Sie zwei beliebige Koordinaten haben, dann berechnen Sie sozusagen den Weg, den Sie den in dem manhattanischen Straßenverlauf hätten. Ja, und dann kriegen sie ganz andere Metriken raus und können auch eben ganz anders dann Abstände, müssen ganz anders Abstände bestimmen. Aber das nur nebenbei. Wir haben hier die euklidische Metrik, also den typischen naheliegenden Abstandsansatz. So, und was kann man machen? Man kann naiv rangehen und mit einer Brute-Force-Methode, Brutalmethode also, ne, sie bestimmen einfach den Abstand aller Punktepaare und nehmen sich den kleinsten davon. So, und alle Punktepaare anzuschauen, ne, sind ungefähr quadratisch viele, ja, jeder mit jedem, ein halb n mal n plus 1 halbe, n mal n plus 1 halbe Objekte müssen sie da angucken, ne, und das ist eine Laufzeit, die in jedem Fall quadratisch ist. Und einen besseren Algorithmus kriegen Sie hin, wenn Sie ein bisschen mehr Grips einsetzen, dann können Sie nämlich da auf n log n runtergehen. Na, und wir haben schon ein paar Mal gesehen, dass n Quadrat für die Praxis fast immer unbrauchbar ist, wenn die Zahlen nur ein klein bisschen größer werden. Ja, dann können Sie da schon nichts mehr mit anfangen. Und der Logarithmus hat eben für die meisten natürlichen, typischen, praktisch vorkommenden Werte mehr oder weniger eine Konstante und hilft eben deutlich die Laufzeit zu drücken. Und dieses Knopfhoff, um da von n² auf n log n runterzugehen, erfordert ein bestimmtes algorithmisches Paradigma, von denen Sie schon mehrere kennen. Ne? Sie kennen, eben haben wir das Greedy gehabt, das ist so ein Paradigma. Backtracking haben wir schon mal verwendet, Divide and Conquer und vielleicht noch ein paar andere. Und hier lernen Sie ein neues Paradigma kennen, das ist ein bisschen so eine Art Greedy Vorgehensweise. Das heißt, man versucht also eine Teillösung auszubauen zu einer Gesamtlösung und behält die Teillösung bei, mehr oder weniger. Versucht inkrementell die Teillösung zu einer Gesamtlösung auszubauen. Und im algorithmischen Bereich, in der algorithmischen Geometrie, heißt dieses Vorgehen Plane Sweeping. Also sie wischen über die Ebene und versuchen beim Wischen über die Ebene eben Informationen aufzusammeln. Also das Schema sieht so aus, die Idee, ja, wir haben hier die Ebene und jetzt haben wir eine sogenannte Sweepline oder auch Scanline oder vielleicht gibt es noch ein paar andere Begriffe dazu und diese Sweepline, die wischt jetzt über die Ebene, ja, von links nach rechts. Und die ist nach beiden Seiten unendlich, ne, und weiß nicht, wenn ihre Ebene relativ groß ist, also die Sweepline erwischt sozusagen alle Objekte, die auf der Ebene drauf sind, wenn sie die von links nach rechts bewegen. Und dann unterteilen sie den Bereich, den sie schon abgeschritten haben, den nennen sie den Bereich der toten Objekte, ja, und für diesen Bereich haben sie die Lösungen schon bestimmt. Ja, also stellen Sie sich jetzt das bei den kürzesten Abständen vor, ne? Also alles, was links davon ist, wenn jetzt Ihre Ebene aufhörte oder wenn Sie sagen würden, so jetzt liefern wir mal ein Ergebnis, dann können Sie sagen, also in dem Bereich, was ich mir jetzt angeguckt habe, ist der kürzeste Abstand der und der. Ja? Also dafür wissen Sie die Lösung und kennen praktisch, haben alle toten Objekte mit der Sweepline bisher erfasst und kennen die Lösung, die Teillösung für den Bereich. Ja, und dann haben Sie noch die sogenannten schlafenden Objekte, ja, die sind ganz rechts, die warten noch darauf, an der Sweepline irgendwie überschritten zu werden, überstrichen zu werden und in die Lösung mit einbezogen zu werden. Ja, und dann haben Sie noch einen Punkt, ne, der ist gerade aktiv. Ja, die Sweepline hat also gerade zufällig einen Punkt erwischt, ne, und diesen Punkt versucht sie jetzt in die Lösung links zu integrieren. Ja, der wandert sozusagen gerade von schlafen zu tot, ja, und in dem Moment, wo er aktiv ist, wird er in diesen Bereich links einbezogen und es wird jetzt also beim kürzesten Abständeproblem zum Beispiel, ne, wird jetzt überlegt, ob dieser Punkt irgendeinen neuen kürzesten Abstand mit einem der linken Punkte bildet. Ja? So, und das ist eigentlich das wesentliche Schema des Plane Sweeping und Sie können, wie gesagt, das Greedy so ein bisschen erkennen, ne, weil Sie praktisch immer eine Teillösung haben, die korrekt ist. Ja? Solange Sie in dem Bereich der toten Objekte, ne, ist die Teillösung immer korrekt für den kleinen Bereich, den Sie da bisher bearbeitet haben. Und was man auch noch beobachten kann, ist, die Scanline wird, ja, man stellt sich immer vor, die geht also kontinuierlich über die Ebene drüber, aber tatsächlich sind große Teile der Ebene sind informationslos. Ja, also da, wo kein Objekt gerade ist, ne, da kann die Sweepline einfach drüber huschen. Und in Wirklichkeit macht man Folgendes, man taktet die von Objekt zu Objekt. Ja, man lässt sie also nicht sweepen irgendwie richtig, sondern man lässt sie hüpfen und springen von Punkt zu Punkt oder von Objekt zu Objekt oder was immer man in der algorithmischen Geometrie gerade für ein Problem hat. Ja? Also wenn man die Objekte entsprechend der X-Werte aufsteigend sortiert, ja, dann kann man sozusagen von Punkt zu Punkt, kann man die X-Werte in so einem Array anordnen, ne, und die Punkte in so einem Array anordnen und dann von Punkt zu Punkt einfach durchspringen. Ja, das macht man mit der Scanline. So, und jetzt kann man auch eigentlich dafür direkt ein konkretes algorithmisches Schema angeben, ne, wie diese Scanline-Algorithmen alle arbeiten. Sie erstellen sich eine Liste von solchen Haltepunkten. Ja, das sind ihre Objekte nach X-Koordinate sortiert. Ja, und die takten sie jetzt fortlaufend ab. Und dann gucken sie eben, ob sie da die Lösung schrittweise aufbauen können. Und dazu starten sie mit einer leeren Lösungsmenge. Ja, und solange noch ihre Haltepunkteliste nicht leer ist, ja, nehmen sie einfach das erste Objekt, löschen es aus der Haltepunktliste und aktualisieren ihre Lösungsmenge mit diesem neu hinzugekommenen Objekt Q. Ja, Q ist also jetzt der nächste Punkt, der jetzt angetaktet wird, angesprungen wird. Ja, der wird in die Lösung links, in den Bereich der toten Objekte integriert, verändert möglicherweise die bis dahin gültige Lösung durch eine neue Lösung und wird dann aus der Haltepunkteliste entfernt und gleichzeitig eben wird die Lösung entsprechend aktualisiert. Und wenn Sie jetzt die gesamte Liste abgearbeitet haben, ne, while Q ungleich leer, ne, dann haben Sie am Ende in der Lösung diese die entsprechende Lösung drin, wie immer ihr algorithmisches Problem war. So, und für die kürzesten Abstände sieht das Ganze dann so aus, ne? Da haben wir eine Anfangssituation. Ja, und diese Anfangssituation besteht jetzt also darin, dass man einfach sicherheitlich schon mal diese Sweepline einfach auf den zweiten Punkt setzt. Ja, die ersten beiden Punkte, die überschreiten sie und nehmen die als ihren kürzesten Abstand. Und dann haben sie genau die Situation, die sie wirklich auch schon haben. Ne? Sie haben zwei tote Objekte, beziehungsweise ein totes, ein aktives. Ja, und beim Übergang wird es tot. Und dann haben sie links von der Sweepline den korrekten kürzesten Abstand. Sind ja nur zwei Punkte, dann muss es der ja sein. So, und jetzt lassen Sie das praktisch fortwährend weiter hüpfen. Ja, hier so eine Zwischensituation zum Beispiel. Da ist irgendwann die Sweepline beim Punkt P angelangt. Und links davon ist irgendwie der kürzeste Abstand bestimmt. Ne, das wäre der Abstand D. Stimmt hier jetzt nicht, aber das spielt jetzt keine Rolle. Ich habe das nur mal gemacht, weil wir dann auch sehen können, wie die Konstruktion funktioniert. Und mit diesem neuen Punkt P, den muss ich jetzt versuchen zu integrieren in meine Lösungen. Ja? Und was muss man da tun? Der Punkt P kann einen neuen Abstand bilden. Mit irgendwelchen Punkten links davon. Ja, und das kann passieren, wenn jetzt in dem Umkreis des Punktes P mit Radius D, ne, wenn sich da Punkte befinden. Und jetzt sehen Sie schon, da D war der kürzeste Abstand bisher und in dem Umkreis von P mit Abstand, mit Radius D, ne, da sind eine Reihe weiterer Punkte. Und wir betrachten aber nur die Punkte, die links von der Scanline sind. Ne? Wir müssen sozusagen den Punkt P so integrieren, dass links von der Scanline weiterhin die entsprechende Teillösung existiert und korrekt berechnet ist. Ja, das heißt also, ignorieren Sie mal, was rechts von diesem Kreis von der Scanline ist, ne, und schauen Sie nur links. Und da sehen wir, dass links zwei Punkte in dem Umkreis sind. Das heißt, dieser Punkt hier kann mit P einen neuen kürzesten Abstand bilden, der kürzer ist als der bekannte Abstand D. Ja, und der weitere Punkt da unten kann auch mit P einen neuen kürzesten Abstand bilden. Ja, und jetzt können Sie sich natürlich für einen entscheiden und ist natürlich klar, wir nehmen den kürzesten der beiden, die als Kandidaten in Frage kommen. Das heißt, unser neuer kürzester Abstand ist dieser hier. Ja, D'. Ja, weil der Punkt am nächsten an dem P dran liegt. So, und jetzt springt dann irgendwie der Punkt, der wird also ignoriert jetzt hier, ne, der zweite, und wir haben den neuen kürzesten Abstand. Und beim Weiterlaufen der Sweepline wird genau dieselbe Operation wieder durchgeführt und sie bilden dann um den neuen Punkt, ne, entsprechend den Kreis mit Radius D', nicht mehr mit Radius D. Ja, und dadurch schrumpft sozusagen ihr Suchraum an, zusammen für den entsprechenden Punkt. Und Sie müssen gucken, ob dann beim nächsten Punkt im Radius D' wieder Punkte liegen. Die sind dann Kandidaten für neue kürzeste Abstände. Ja, also hier ist nochmal das Vorgehen beschrieben. Zwischensituation, ne, prüfe, ob P zu einem neuen Abstand führt. Ja. Und das ist nur dann der Fall, wenn es im Halbkreis um P mit Radius D Knoten gibt. Ne, Halbkreis. Ne, wir brauchen nur den linken Halbkreis betrachten. Rechts wird völlig ignoriert. So, und alle dieser Knoten im Halbkreis prüfen wir durch. Ja, und für die Komplexität des Algorithmus ist jetzt entscheidend, wie viele Knoten können da in dem Halbkreis liegen. Ne, insgesamt links haben wir n Knoten. So, und können wir jetzt irgendwie sagen, wie viele Knoten in dem Halbkreis liegen? Ne, so naiv würde man sagen, ja, im Prinzip können sie alle da liegen. Ja, und beim nächsten Mal, wenn ich den Halbkreis absuche, können sie wieder ungefähr alle da liegen. Ja, vielleicht ein paar weniger, aber irgendwie in der Größenordnung n. Ja, und das ist entscheidend, um in dem Algorithmus hinterher wirklich eine schnelle Laufzeit hinzubekommen. Dazu ist erforderlich, herauszubekommen, wie viele Punkte in dem Halbkreis liegen. Und das sind erstaunlich wenige. Das kann man ganz leicht nachweisen, dass da nur ein ganz paar liegen kann. Das heißt, zwischen P und nur einigen wenigen Punkten in dem Halbkreis muss man wirklich prüfen, ob sich ein neuer, kürzester Abstand bildet. Ja? Und das geht dann sehr schnell. So, also die Laufzeitanalyse sieht dann folgendermaßen aus. Wir erstellen erstmal eine Liste von Haltepunkten nach x-Koordinate sortiert. So, und da ist wieder dieses leidige Sortierproblem. Wenn Sie die Punkte haben und wollen nach x-Koordinate sortieren, dann brauchen Sie n log n Zeit dafür. Ne, das geht nie anders. So, und dann haben wir hier O von n Durchläufe. Ne, jeder Punkt wird einmal angefasst und entsprechend die Lösungsmenge aktualisiert. Ja, hier ist die Laufzeit konstant. Ne, da ist die Laufzeit konstant. Und hier beim Update, ne, da muss die Laufzeit so bestimmt werden erst noch. Wir müssen nachgucken, wie viele Punkte in einem Halbkreis liegen. Alle Punkte werden mit P abstandsmäßig verglichen. Ja. Untereinander brauchen sie nicht mehr verglichen werden, denn die sind in vorherigen Schritten miteinander verglichen worden. Also nur mit P müssen wir alle Punkte, die links im Halbkreis liegen, vergleichen. Und man kann zeigen, dass im Halbkreis maximal 4 Punkte liegen. Ne, also so wenige Punkte liegen da. Und das heißt, wenn wir die dann alle miteinander vergleichen, alle mit P vergleichen, dann können wir auch die Lösung entsprechend schnell aktualisieren. Also in konstanter Zeit unten können wir diese Lösung kürzester Abstand aktualisieren. Ja, und insgesamt können wir jetzt zusammenrechnen, ne, das Sortieren dummerweise macht den Hauptaufwand. Also insgesamt kommen wir auf eine Laufzeit von n log n, größenordnungsmäßig für diesen Algorithmus. Ja? So, und da gucken wir nochmal ein bisschen genauer in die Implementierung. Denn wir müssen jetzt gucken, dass wir praktisch diese Halbkreisabfragen entsprechend effizient realisieren kann. Ja, denn wie gesagt, mit 4 Punkten zu vergleichen, die 4 Punkte müssen wir ja erstmal finden. Ne? Das ist ja noch die große Frage. Also, erste Überlegung, die man anstellt, ist, wir lösen uns mal von diesem Halbkreis. Ja, Halbkreisanfragen sind aufwendig. Ne? Sie müssen dann diese, na, wie ist das beim Kreis? Sie haben diese Kreisgleichung, ne? X² plus Y² plus R². Und jetzt müssen Sie die entsprechenden X- und Y-Werte einsetzen, quadrieren und gucken, ob das in diesem Radius drin ist und so. Und also das ist eine aufwendig, rechentechnisch aufwendige Angelegenheit. Und deswegen macht man das gar nicht, sondern man erweitert den Halbkreis mit Radius D auf ein Rechteck. Ja, Sie nehmen einfach noch praktisch diese Kanten da hinzu, diese Ecken da oben, ne, hinzu und vergleichen einfach mit dem Rechteck. Und das Rechteck hat die Größe D mal 2D. Also D nach oben, D nach links, D nach rechts, D nach unten. Ja, und jetzt nehmen Sie nicht den Halbkreis und vergleichen alle Punkte, sondern die paar mehr Punkte, es können ja durchaus mehr sein, in diesem Rechteck und vergleichen die alle mit P. Das ist viel einfacher. Sie können auch dieses Rechteck viel einfacher bestimmen. Ne, einfach plus D, minus D. Ja, das ist Ihr Streifen gewissermaßen. Ne, und minus D in die Richtung. Ne, minus D vor der Scanline. Plus D, minus D vom Punkt ab. Ist viel einfacher zu berechnen, ob ein Punkt in diesem Kästchen drin liegt und dann den Abstand zu berechnen. So, und man kann zeigen, dass in diesem Rechteck maximal 10 Punkte drin liegen. Ne, da liegen ein paar mehr drin, aber es sind immer noch konstant viele. Und dementsprechend bleibt also der Algorithmus dann auch wiederum konstant. Ja, also hier nochmal praktisch die Abstände, die wir hier haben bei diesem Algorithmus, bei dieser Wahl, ne, also 2D und Abstand D. So, und die Anfrage besteht dann darin, einfach nur, wie gesagt, x- und y-Koordinaten der Punkte mit denen von P zu vergleichen. Ja, Sie können also dann einfach gucken, dann bin ich größer als P in meiner x-Koordinate, kleiner als P und wie weit bin ich von P weg mit meinen x- und y-Koordinaten. Ja, ich brauche diese aufwendige Abstandsberechnung nicht. Ja, das macht der Algorithmus, aber zuvor noch eben dieses Lemma, ganz leicht zu beweisen. Ne, wenn wir eine Menge von Punkten haben in der Ebene, die haben paarweise Abstand größer gleich d. Ja? Dann enthält ein Rechteck mit Kantenlänge d und 2d höchstens 10 Punkte. Ja, also links von der Ebene haben ja alle den Abstand größer gleich d. Ja? Und eine Menge von Punkten hat Abstand d. Ein paar von Punkten hat Abstand d. Das war der kürzeste, links von der Scanline. Jetzt kommt ein neuer Punkt hinzu. Ja, ich mache ein Rechteck, d mal 2d. Und dieses Rechteck liegt jetzt noch koordinatenparallel. Das spielt aber keine Rolle. Diese Aussage hier gilt für beliebige Rechtecke. Ja, also wenn Sie so eine Menge von Punkten haben, die haben alle Abstand größer gleich d, dann können Sie so ein Rechteck d mal 2d dahinlegen, wie Sie wollen. Sie kriegen nicht mehr als 10 Punkte erfasst. Ja, das ist die Aussage. Und der Beweis geht folgendermaßen. Man schaut sich die offenen Kreise um jeden Punkt an. Ne, mit Radius d halbe. Ja, die sind paarweise disjunkt. Wenn die Punkte alle paarweise untereinander größer gleich d Abstand haben, ja, dann können Sie um jeden Punkt einen Kreis mit Radius d halbe machen. Ja, und diese Kreise sind paarweise disjunkt. Die haben nur einen Punkt gemeinsam, wo sie sich gerade berühren, maximal. Ja. So, und wenn Sie jetzt einen Punkt P in einem Rechteck R mit Kantenlänge d mal 2d sich angucken, ja, dann ist mindestens ein Viertel der Kreisscheibe in R enthalten. Also in diesem Rechteck, ne, da liegt jetzt ein Punkt und die Kreisscheibe, die hat Radius d, ja, und ein Viertel der offenen Kreisscheibe ist da drin enthalten, mindestens. Ne, kann auch ein bisschen mehr sein. So, und jetzt gucken Sie nach, wie viele Punkte mit paarweise disjunkten Kreisscheiben kriegen Sie denn da jetzt untergebracht in diesem Rechteck. Ja, dann platzieren Sie die so mit Ihren Kreisscheiben. Ne, das müsste man am besten mit so einem gebastelt, könnte man das gut darstellen eigentlich. Kann man das versuchen, irgendwie die Dinger herzustellen und dann unterzubringen, wie so ein Puzzle. Ne? Also Sie versuchen dann diese Punkte mit Ihren Kreisscheiben in dem Rechteck unterzubringen, sodass praktisch keine Kreisscheiben sich irgendwie überlappen. Ja, und durch Flächenberechnung kriegen Sie raus, dass eben die Fläche dieses Rechtecks, die ist ja d mal 2d. Also 2d Quadrat. Ja, und die Fläche eines Viertelkreises, der da mindestens untergebracht ist, ja, mindestens drinnen aufgehen muss in dem Rechteck, der ist, ne, Kreis ist pi r Quadrat und dann ein Viertelkreis, ein Viertel mal pi mal d halbe zum Quadrat. Ja, das ist die Fläche, die Sie da unterbringen. So, und wie viele Viertelkreise solch einer Fläche kriegen Sie in ein Rechteck der Fläche 2d Quadrat unter? Ja, da kann man direkt ausrechnen, das ist 32 durch Pi, also nicht mehr als 11, weniger als 11. Ja, das ist die Aussage dieses Satzes. Also weniger als 11 Punkte sind in dem Rechteck wirklich enthalten. Ne? Mehr kriegen Sie da nicht untergebracht. Und das ist die Bedingung, die wir benötigen, damit sich der Update-Vorgang in konstanter Zeit abspielt. Ja, also wenn wir einen neuen Punkt benötigen, hinzunehmen, dann fragen wir das Rechteck ab, gucken in dem Rechteck alle Punkte an, die da liegen. Das sind maximal 10 Stück. Die 10 Abstände mit dem Punkt P berechnen wir. Den kleinsten nehmen wir, wenn er kleiner ist als der bereits vorhandene Abstand. Ja, die Punkte können auch ein bisschen draußen liegen. Ja, und also die können ein bisschen außerhalb, die liegen ja außerhalb des Halbkreises. Ja. Das heißt also, es kann einen Punkt außerhalb des Halbkreises nehmen, der auf keinen Fall Kandidat ist für einen kürzeren Abstand. Nur die innerhalb des Halbkreises. Da wir den Halbkreis jetzt vergrößert haben, vergleichen wir auch Punkte, die definitiv keine Kandidaten sein können. Aber das interessiert uns nicht. Die 10 Stück, die können wir wohl vergleichen. Also kriegen wir das Ganze dann in konstanter Zeit hin bei geeigneter Implementierung und den Gesamtalgorithmus dann in n mal Logarithmus n Zeit. Gut, wir gucken uns noch die Implementierung an. beim nächsten Mal. Da muss man also, braucht man eine geeignete Datenstruktur, die das realisiert. Ich habe Ihnen hier, jetzt habe ich vergessen, dass ich eigentlich mich eben nochmal versuchen sollte, hier ans Netz zu hängen. Also hier ist eine Animation, auf der man dieses Ganze sich angucken kann, wie das funktioniert.